Unsere heutige Predigt habe ich mit einem etwas provokanten Thema überschrieben: Gemeinde in Großaufnahme. Lest uns den Predigttext aus Johannes 20, die Verse 24 bis 31. Damit wir besser in den Text hineinkommen, möchte ich schon ab Vers 19 lesen. Johannes 20, also ab Vers 19. Am Abend aber diesen ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Nun kommt der Predigttext. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in meinem Namen, in seinem Namen. Ja, Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Ja, liebe Geschwister, in der nun hinter uns liegenden Passionszeit, dem neuen Nachsinnen an die spektakulären Ereignisse der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus am Ostermorgen, wollen wir heute ein Ereignis etwas in den Mittelpunkt rücken, das zunächst verborgen, doch dann immer klarer sich mit unserem Glaubensleben in der Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus auseinandersetzt. Ich bin dankbar, dass diese Ostergeschichte des Thomas auch uns helfen möchte, zu einem lebendigen Osterglauben zu kommen. Nach den spärlichen Nachrichten, die uns die Bibel über diesen Thomas mitteilt, scheint er ein Außenseiter gewesen zu sein, der sich mehr vom Rande her in den Jüngerkreis einbrachte. Aber in diesem Gipfelabschnitt des Johannesevangeliums gerät er voll in die Mitte. Er erscheint in stärkster Vergrößerung, die uns durch ihren tiefen Wahrheitsgehalt überraschen kann. Drei Grundgedanken sollen uns durch diesen Bibelabschnitt begleiten. Erstens, dabei sein ist alles. Es gibt Zusammenkünfte, von denen man nicht ohne Schaden wegbleiben kann. Ich habe einmal jetzt zwei Beispiele konstruiert, also die sind frei erfunden. Da scheint ein Mann nicht zu seiner eigenen Hochzeit. Hauptsache verheiratet, brummt er. Ab von dem Rummel halte ich nichts. Oder es ist ein Schultag. Geschniegelt und gestriegelt steht der Sprössling mit seiner großen Schultüte zum Abmarsch bereit. Das Gesichtchen glüht vor Erwartung. Da sagt der Vater, ach, geht mal allein, von diesem Blabla halte ich nichts. Nicht wahr, in solchen Fällen ist Wegbleiben nicht etwas rein Äußerliches, sondern bedeutet mindestens einen feinen inneren Riss, wenn nicht gar eine mittlere Katastrophe. Für den 12er Jüngerkreis war Dabeisein alles. Sie waren erwählt, Jesus von seiner Taufe an auf der ganzen Länge seines Weges hautnah zu erleben, um auf diese Weise einen Totaleindruck von ihm zu empfangen. Aus der Position der Urzeugen sollten sie später einmal zwischen dem Herrn und seiner Gemeinde so eine Art Scharnier bilden. Auch wir Heutigen sollten über sie und durch sie es mit dem ganzen wahren Jesus zu tun bekommen. Es geht um solche Fragen: Wer war Jesus wirklich? Und wie ist er auch heute wirklich? Was will er? Und was verspricht er? Was geschah durch ihn und mit ihm? Und was empfing er in seiner Auferstehung für uns? In diesem Punkt lag das Außerordentliche ihres Amtes. Sie sollten den, der kürzlich auf dem schauerlichen Hinrichtungsplatz getötet worden war, als den Gerechten und Erhöhten erfahren, für uns alle mit. Sie sollten ihn bezeugen können, nicht wie Museumsführer, die bewunderten Besucher durchs Altertum führen, sondern ihr Zeugnis sollte auch immer für uns Gegenwart atmen. Die Bedeutung dieser Handvoll Menschen ist nicht zu überschätzen. Nur durch ihr Wort kann es echtes Christsein geben, wie es der Evangelist Johannes im hohen priesterlichen Gebet Jesu in Kapitel 17, Vers 20 bezeugt, indem Jesus seinen himmlischen Vater bittet: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Paulus formuliert dieses Zeugenwort in Römer 10, Vers 17 mit den Worten: So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Als Jesus diesen Kernkreis von 12 Männern aus dem großen Pulk seiner Anhänger auswählte, Markus 3, Vers 13 folgend ist das beschrieben, tippte er auch auf Thomas: Du da, du gehörst auch dazu. Vielleicht, das wissen wir nicht, sah sich Thomas nach seinem Nebenmann um. War der gemeint? Nein, nicht deinen Nebenmann meine ich, sagte Jesus, sondern dich meine ich. Dich habe ich erwählt, einer der Urzeugen zu werden. Doch dann fehlte dieser Urzeuge im entscheidenden Augenblick. Man sah sich nach ihm um. Wo ist dieser Thomas? Er gehörte ja jetzt unbedingt hierher und nirgends woanders hin. Aber er war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Immerhin, 8 Tage später, meldete er sich zurück. Wir haben ja heute auch eine Woche nach Ostern. Aber durch seine Abwesenheit war er das schuldig geblieben, für das es ihn überhaupt gab, nämlich das Dabeisein. Als einer der 12 war er aus seiner Erwählung herausgefallen. Als Folge zeigte sich auch dieser feine Riss zwischen ihm und den anderen. Er weilte unter ihnen wie ein fremder Gast, als Stummer, mitten unter lauter Jubelnden. Wir haben den Herrn gesehen. Mitten unter dem Chor der Glaubenden, ein Sprachrohr des Unglaubens. Ich glaube nicht. Hart stellt er 3 Bedingungen. Wenn ich nicht erstens in seinen Händen die Nägelmale sehe und zweitens meine Finger in die Nägelmale einlege und drittens meine Hand in seine Seite lege, werde ich nicht glauben. Thomas drohte, eine Parallele zu Judas zu werden. Denn auch von Judas hieß es immer wieder, er war einer der 12. Und auch Judas verließ diesen Kreis. In Markus 14, Vers 20 heißt es, als Judas den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Wir sind ja keine vom 12-Jünger-Kreis, aber sicher verbindet uns mit Thomas dies. Auch uns wurde in der Gemeinde ein eigener Platz zuteil, der nicht leer bleiben darf. Durch unser Wegbleiben können wir Entscheidendes versäumen, nämlich ihn, den Lebendigen. Durch diese unsere geistliche Lebensferne bildet sich im Leib der Gemeinde feine Risse. Mitten in der Gemeinde leben wir wie außerhalb und wir schaden ihr und unserer Auferbauung. Zweitens, durch das Kommen des Lebendigen schlägt alles um in Frieden. 8 Tage später kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren. Er kommt in den doppelt geschwächten Jüngerkreis, nämlich A, gelähmt durch Angst vor den Juden, Vers 19, und B, gespalten durch jenen Riss untereinander. Aber wie man eine Hand umdreht, befinden sie sich im Nu wie in einer festen Burg. Denn der durch Gottes Macht Erhöhte spricht, Friede sei mit euch. Und jetzt widmet sich der auferstandene Herr diesem Thomas ganz besonders. In majestätischer Überlegenheit und zugleich in beschämender Güte sagt er ihm alles auf den Kopf zu. Und ohne jedes Scheltwort erfüllt er ihm eine Bedingung nach der anderen. Reiche deine Finger, sieh meine Hände, reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und da war mehr als nur der anfassbare Körper Jesu. Da war wieder die gleiche Art, die sich ihnen unverlierbar eingeprägt hatte. Unbeirrbar hatte sich der Herr auf den Wanderwegen ihnen zugewandt. Ungezählte Male, heißt es doch in den Berichten, und seine Jünger verstanden ihn nicht. Er aber ertrug ihr sagenhaftes Unverständnis willig, so dass sein Leben ein einziger Opfergang wurde. Dieser lebendige Anhauch von Jesus Güte riss Thomas hier weg vom Weg des Judas und renkte ihn wieder ein in den Zwölferkreis. Was für ein Herr! Von jetzt an konnte er auch allen Menschen mit seinen Brüdern vom engeren Jüngerkreis verkünden: Wir haben den Herrn gesehen. Jetzt war für ihn Glauben keine Kunst mehr. Der Glaube war einfach da. Der Herr brauchte Thomas nur noch leicht anzutippen: Thomas, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und dieser konnte nur noch stammeln: Mein Herr und mein Gott. Die Anrede Herr diente damals als respektvolle Anrede für hochgestellte Persönlichkeiten. Doch hier gewann sie eine einmalige Tiefe. Thomas musste hinzusetzen, was er früher nie gesagt hätte: Mein Herr und mein Gott. Und er dachte sich auch das auch nicht nur, sondern er sagte es auch. Glaube beginnt zwar im verschwiegenen Herzenswinkel, aber er bleibt nicht da. Er kommt als Zeugnis für die anderen auf die Lippen: Mein Herr und mein Gott. Es fragte einmal ein Evangelist, welches der wichtigste Buchstabe im Alphabet ist. Wisst ihr das? Das ist der M. Ob ich nämlich einen Herrn und einen Gott habe, das ist was ganz anderes als mein Herr und mein Gott. Und schließlich drittens: die eine Gemeinde unter dem einen Herrn und Gott. Zweimal sprach der Auferstandene im Folgenden vom Gläubigwerden, unterschied aber sehr wohl die Wege dahin. Zuerst heißt es von Thomas: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Thomas kam wie der ganze Zwölferkreis durch Sehen zum Glauben. Niemand von ihnen glaubte, ehe er sah. Ihr Glaube war notwendigerweise ein Sehglaube. Deswegen war auch die Engelsbotschaft: Er ist auferstanden, sofort mit der Ankündigung von Erscheinungen verbunden, bis in Markus 16, Vers 6 und 7 und Matthäus 28, 5 bis 7 bezeugt wird. Für Thomas genügte auch das Zeugnis seiner Brüder nicht. Sie hätten den Herrn gesehen. Und wenn sie ihn noch so anstrahlten, selber musste er es sehen. Dieser Sonderweg hing, wie wir vorhin hörten, mit der einmaligen Scharnierfunktion der Zwölf zusammen. Doch diese Glaubenserfahrung des Zwölferkreises der Jünger Jesu ist nicht unsere Erfahrung. Die Zeit der Erscheinungen setzte sich nicht fort. Heute kommt man zum Glauben, ohne zu sehen. So ging hier der Blick des Auferstandenen über die Köpfe der Urzeugen hinweg und schaute die große, unzählbare Schar, die später zum Glauben kommen sollte. Glückselig, die nicht sehen und doch glauben. Vers 29. Für uns heute gilt nämlich Römer 12, Vers 14. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Allerdings der Botschaft, die von der Augenzeugenschaft der Urzeugen lebt. Aber durch ihr Wort rieseln nicht nur Wörter auf uns herab, sondern da strömt auch der Geist Gottes. Gottes Geist verbindet sich mit ihrem Wort als Einheit. Und so bricht bei uns auch die blanke Wahrheit ins Gewissen ein, richterlich, gnadenvoll, friedevoll und verheißungsvoll, mein Herr und mein Gott. Unter dieser Botschaft schenkt Gott erleuchtete Herzensaugen und damit einen Glauben, der dem Glauben der Apostel völlig und vollkommen gleichwertig ist. Nicht umsonst spricht der Herr von diesem zukünftigen Glauben in Form einer Seligpreisung. Glückselig, die nicht sehen und doch glauben. Seligpreisungen sind in der Bibel volle Heilszusagen. Sparen wir also unser Selbstmitleid. Ach, die hatten's schön. Weitere körperliche Erscheinungen Jesu zum Sehen und Betasten wären nicht einmal wünschenswert. Körperliches ist nämlich ortsgebunden. Körperlich könnte Jesus nur jeweils an einem Ort erscheinen, nicht gleichzeitig in den verschiedensten Orten, Städten und Ländern unserer Erde. Darum also Glauben ohne Sehen. Der Auferstandene schaut hier prophetisch Weltmission und die weltweite Gemeinde aller Zeiten. Zwischen jenen Zeugen und Jesu Nachfolgern heute liegt also kein garstiger Graben. Vielmehr schreibt uns Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet und mit unseren Händen betastet haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir euch, damit unser aller Freude vollkommen sei. Unsere Osterfreude soll also vollkommen sein. Das bedeutet, dass wir durch das vom Heiligen Geist bewirkte Wort der Urzeugen, durch die Gnade Gottes zum gleichen Auferstehungsglauben gelangen wie sie. Möchte uns alle, unser auferstandener Herr, ganz neu mit seiner Osterfreude und mit seinem Osterfrieden beschenken. Ihm allein gebührt Lob, Preis und Anbetung. Amen.